Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Stefan Kunz will als deutschester Türke oder türkischster Deutscher eine neue Ära in der Türkei prägen.
Roger Federer denkt noch nicht ans Aufhören. Er sagt gleich bei uns, das Schlimmste liegt hinter mir.
Schachmann, Polit, Ackermann, neue Radsporthelden hat das Land.
Die DFB-Frauen erwarten heute mehr Abwehrarbeit als noch am Samstag.
Und das sind am heutigen Dienstag die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es natürlich Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Ein trauriger Anlass, der Tod einer Sprinterin.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir wieder eine ganze Menge für euch zusammengetragen. Natürlich wieder mit Hilfe des Sportinformationsdienstes unseres Partners SID. Ich bin Andreas Wurm und ich freue mich, Malte, dass wir so früh wieder beisammen sind.
Ich freue mich genauso. Malte Asmus mein Name, ihr wisst das. Und Andreas hat mich ja schon halb zumindest vorgestellt. Wir sind ja alle per Du hier. Die Hörer, wir selbstverständlich. Und ja, der Mann, über den wir gleich sprechen, zumindest mit mir noch nicht, aber mit dir wahrscheinlich, ne? Stefan Kunz, der ist nicht mehr bei der U21.
Das stimmt, ich bin zwar mit ihm per Du, aber wird jetzt wahrscheinlich länger dauern, bis ich ihn wieder mal zu Gesicht bekomme. Ja, Stefan Kunz, ehemaliger U21-Trainer, der ist jetzt Nationaltrainer der Türkei, wurde gestern in Istanbul präsentiert und soll die Türkei zur WM 2022 führen. Spätestens 2024 bei der Europameisterschaft in Deutschland soll er vorne mitspielen mit den Türken und eine junge, moderne Mannschaft formen, die taktisch auf höchstem Niveau spielen kann.
Ja, das ist die Zielvorgabe, die Hamit Altintop, der Nationalmannschaftsdirektor der Türkei, ihm auf den Weg mitgegeben hat. Und wenn man die letzten Jahre von Kunz bei der deutschen U21 so verfolgt hat, dann weiß man, das kann er durchaus. Dreimal EM-Finale in Folge, zweimal den Titel geholt und das eben mit jungen Spielern. Spricht für sich.
Ja, einfach wird es nicht. Das weiß er auch. Da ist ein sehr, sehr klarer Analytiker und gibt sich da keine Illusionen hin. Aber die Herausforderung habe ihn einfach geflasht. Das sagte er auf der Pressekonferenz gestern.
Ich bin voller Kraft und voller positiver Energie, weil ich weiß, was türkische Spieler in sich drin haben. Und ich werde alles dafür geben, dass wir diesen Spielern vielleicht auf der einen Seite ein bisschen Organisation und Struktur geben und auf der anderen Seite wieder so viel Selbstvertrauen, dass wir anschließend wieder voller Stolz auf die türkische Fahne und das türkische Emblem der TFF schauen können und zusammen viele Erfolge feiern.
Als Spieler hat Kunz ja ein Jahr in der Türkei gespielt, sprach jetzt ja auch von einem Heimkommen. Welche Erinnerungen hat er denn noch an das Jahr als Spieler bei Beşiktaş?
Ich hatte eine unglaubliche Zeit in dem einen Jahr Beşiktaş. Meine Frau sagt heute noch, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann sind wir zu früh aus der Türkei wieder zurück nach Deutschland gegangen. Wir sind unglaublich behandelt worden, unglaublich gastfreundlich behandelt worden hier in der Türkei. Und ich kann es vielleicht mit einem Satz schließen, als ich meiner Familie gesagt habe, dass die ersten Gespräche hier sehr gut gelaufen sind und dass ich glaube, dass das was werden kann, dass ich das gerne machen möchte, haben sowohl meine Kinder als auch meine Frau als erstes gesagt, können wir mitgehen. Wir möchten gerne mitgehen. Ich glaube, ein größeres Kompliment kann ich nicht machen an die Zeit, die ich hier in der Türkei erreicht habe.
Ja, und ich meine, klar ist, die werden ihn dort auf Händen tragen, solange er abliefert oder solange sie positive Dinge daraus ziehen können. Aber die Frage ist, kann er denn noch Türkisch?
Ich glaube, wenn ich auf dem Platz stehe, fallen mir bestimmt noch mehr türkische Wörter ein, die ich damals bei Beşiktaş schon gebraucht habe. Also das sogenannte Fußball-Türkisch ist für mich sicherlich auch ein Vorteil, dass mehrere Spieler in der Bundesliga schon gespielt haben und somit auch das Sprachproblem etwas geringer ist, sodass wir uns dann auch sehr gut austauschen können.
Und er will sich auch noch einen türkisch sprechenden Co-Trainer an die Seite holen. Aber welche Ziele hat er denn neben dem, ja klar, sportlichen Erfolg?
Neben, dass ich ein erfolgreicher Nationaltrainer werden möchte, möchte ich der türkischste Deutsche werden oder der deutschste Türke, je nachdem, wie Sie das formulieren möchten. Ich möchte mich auch bedanken, weil dieses Willkommen von Ihrer Seite und was ich so in den Social Medias lesen konnte, ist sehr, sehr gut. Wenn ich aber irgendwann mal gehen möchte oder gehen sollte, dann möchte ich, dass diese Meinung und diese Stimmung noch eine Idee besser ist.
Stand jetzt aktuell.
Wie geht's eigentlich Roger Federer und muss man sich Sorgen machen, dass er mit seinen mittlerweile 40 Jahren und angesichts seiner Verletzungsmiseren doch schon vielleicht ein Karriereende beschlossen haben könnte?
Also ich war mir ganz sicher, der wird nicht mehr zurückkommen. Aber wenn man ihm im SID-Interview so zuhört, dann besteht diese Gefahr akut, Stand jetzt nicht. Zwar ist sein Comeback noch nicht wirklich absehbar, doch Federer blickt zuversichtlich in die Zukunft.
Das geht mir eigentlich sehr gut dementsprechend. Auch eben die Reha geht immer Schritt für Schritt vorwärts. Das Schlimmste ist schon mal hinter mir und freue mich eigentlich auf, was alles auf mich jetzt noch zukommt.
Ja, nach seinem Viertelfinale aus in Wimbledon im Juli, da hatte sich Federer ja operieren lassen. Es war der bereits dritte Eingriff am rechten Knie seit 2020.
Wenn man nach einer Verletzung wieder zurückkommt, dann ist eigentlich jeder Tag immer wieder der bessere Tag. Und von dem her ist das eine spannende Zeit. Ich habe es auch eben durchgemacht im letzten Jahr und für mich war das eigentlich auch mental irgendwie gar kein Problem. Ich habe das gerne gemacht, weil ich habe das wie ein neuer Challenge auch gesehen ein bisschen, war da eigentlich sehr positiv, eigentlich auch ausgerichtet auf das Ganze und darum mache ich mich da jetzt eigentlich keine große Sorge.
Die Rückkehr auf die Profitour sieht der 20-malige Grand Slam Champion daher auch als Herausforderung. Federer hofft.
Ich hoffe einfach, dass es mir gut geht, dass ich so schnell wie möglich wieder ins Konditraining zurückkommen kann und auch eben wieder auf den Tennisplatz, aber da brauche ich dann schon noch ein bisschen Geduld.
Und daher wird der Laver Cup in Boston vom 24. bis 26. September ohne seinen Initiator auskommen müssen.
Irgendwo schmerzt mich natürlich sehr, dass ich nicht am Laver Cup dabei sein kann. Ich wusste ja aber trotzdem, dass irgendwann mal bin ich dann wieder nicht dabei. Aber ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass es in diesem Jahr sein wird, weil eben ich habe ja lange gekämpft, um mein Comeback zu geben. Das ist eigentlich auch gut gelungen. Aber ich habe dann gemerkt, in der Rasensaison so dann nicht mehr. Also so geht das sicher nicht mehr weiter. Und dann kam irgendwann mal natürlich die Frage, ja, operieren, nicht operieren, wie soll jetzt das weitergehen und so weiter, auch mit meiner Karriere und so.
Ja, er werde die vierte Ausgabe des Mannschaftsvergleiches zwischen dem Team Europa und einer Auswahl mit Spielern aus dem Rest der Welt aus der Ferne verfolgen. Er glaubt, dass dieses Event, ähnlich dem Ryder Cup im Golf, ein tolles Event werde und er dann 2022, das findet dann in London statt, wieder selbst dabei sein kann.
Ja, Federer hatte den Laver Cup, das Einladungsturnier mit den besten Spielern der Welt, mit seinem Management ja ins Leben gerufen. 2017 fand die erste Ausgabe in Prag statt. Das Team Europe gewann damals angeführt von Federer, übrigens 2018 und 2019 in Chicago und Genf. Da haben die Europäer auch gewonnen und im letzten Jahr, da fiel die Austragung der Pandemie dann zum Opfer.
Top und Flop.
Top des Tages ist Robert Lewandowski. Der wird nämlich heute mit dem goldenen Schuh für Europas besten Ligatorjäger geehrt. Er bekommt heute ab 14 Uhr den verdienten Lohn für seine unfassbare 41-Tore-Saison überreicht, mit der er den vermeintlich ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller dann geknackt hat.
Und Flop des Tages ist Gudmundur Gudmundsson, der wurde als Trainer der hochgehandelten MT Melsung jetzt nämlich entlassen. Die Mannschaft, die ist so desaströs in die HBL gestartet, 3 Spiele, kein Sieg. Und das war dann der Grund, dass der Trainer gehen musste. Der Trainer und die Mannschaft hätten nie zueinander gefunden, heißt es von der Vereinsseite.
Stand jetzt aktuell.
Ein 6-Punkte-Start, das ist die Pflicht, die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihrer Mannschaft für die WM-Qualifikation gegen Bulgarien und Serbien auferlegt hatte. 3 Punkte sind jetzt schon eingetütet. Bulgarien wurde mit 7:0 am Wochenende geschlagen.
Aber Serbien heute in Chemnitz, das wird ein unangenehmerer und auch durchaus anspruchsvollerer Gegner. Und daher muss im Vergleich zum Spiel gegen Bulgarien natürlich dann auch noch ein bisschen was draufgelegt werden. Da muss eine Leistungssteigerung her.
Ja, mag man nicht denken bei einem 7:0. Ja. Also das täuscht ein wenig darüber hinweg, dass bei weitem nicht alles rund lief. Mehr Spielruhe braucht es, war zum Beispiel auch etwas, was die Bundestrainerin gestern auf ihrer Pressekonferenz unterstrich. Und da nahm sie sich selbst auch in die Verantwortung, das müsse sie dem Team einfach vermitteln.
Mhm. Denn die Auswahl ist ja noch jung, die kennen sich noch nicht so aus, sie sind noch nicht so erfahren und eben auch noch nicht so eingespielt. Zum Beispiel gerade in der Abwehr, da hat sich Stand jetzt noch keine Stammformation wirklich gefunden. Gut, Lena Oberdorf ist gesetzt, aber die anderen Positionen, ja, das ist noch recht offen da.
Ja, Sophia Klein-Herne zum Beispiel von Eintracht Frankfurt, die ist eine der Kandidatinnen, hat aber dabei den Vorteil, dass sie wohl in der Innenverteidigung als auch in der Außenverteidigung spielen kann. Gegen Bulgarien hat sie gespielt in der Innenverteidigung und das hat sie so gut gemacht, dass sie ein Sonderlob von Martina Voss-Tecklenburg erhalten hat.
Völlig verdient, das muss sie jetzt gegen Serbien dann aber auch nochmal zeigen, denn die Serben, die werden definitiv Nadelstiche nach vorne setzen. Da wird die deutsche Hintermannschaft sicherlich mehr gefordert werden als gegen die dann doch über weite Strecken überforderten Bulgarien. Also das wird sicherlich ein bisschen komplizierter werden und auch schwerer werden für die Mannschaft, für die deutsche Mannschaft, dann Dominanz auszustrahlen. Das haben sie sich ja vorgenommen und dann nach vorne mit mutigem offensiven Fußball zu überzeugen. Ein bisschen Gegenwehr wird es geben.
Ja, wobei sie natürlich Favorit sind und im Normalfall auch siegen und mit einem 6-Punkte-Start dann die Tabellenführung übernehmen sollten. Fokus liegt trotzdem bei der Verjüngung der Truppe. Die direkte Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft als Gruppensieger und dann natürlich der EM, die in 9,5 Monaten dann in England stattfindet, das ist das Ziel.
Ja, bis dahin sollte die junge Mannschaft dann spätestens auch richtig eingespielt sein und bis dahin hoffentlich dann auch noch mehr Zuschauer ziehen als noch am Wochenende. 1,1 Millionen guckten im Fernsehen zu, das ist für einen Samstagnachmittag parallel zur Bundesliga jetzt auch nicht so schlecht und im Cottbus, aber da waren nur 1534 Fans im Stadion, da war wirklich noch Platz und auch für heute Nachmittag sind noch ziemlich viele Plätze in Chemnitz dann frei. Stand gestern war noch nicht mal die Hälfte der verfügbaren Tickets verkauft, also unbedingt nochmal hingehen, ein bisschen Frauenfußball gucken, das ist doch geiler Fußball, also unbedingt reinschauen.
Heute in der Sportgeschichte.
Am Morgen des 21. September 1998, da lag die Sprintlegende Florence Griffith Joyner leblos in ihrem Bett. Sie war im Schlaf nach einem epileptischen Anfall erstickt. Der Anfall war ausgelöst worden durch eine angeborene Anomalie im Gehirn.
Ja, das ist die offizielle Version des Todes der US-Amerikanerin. 10 Jahre nach ihrem großen Olympiatriumph in Seoul. Ein Schock für die Sportwelt und viele fragten sich damals, starb Flo Jo eventuell dann doch an den Spätfolgen ihres mutmaßlichen Steroidenkonsums?
Positiv getestet worden ist sie zumindest in ihrer Karriere nie, aber mit Dopinggerüchten, da hatte sie immer zu kämpfen gehabt. War auch zu märchenhaft ihre Karriere und zu schnell waren dann auch ihre 10,49 Sekunden über 100 Meter oder die 21,34 Sekunden über 200 Meter. Das ist bis heute noch, über 30 Jahre später, noch Weltrekord, immer noch nicht gebrochen worden.
1988 holte sie 3-mal Olympiagold mit ihren langen Haaren, bunten Fingernägeln, schrillen Rennanzügen. Da stieg sie zum Superstar mit etlichen Werbeverträgen auf. Doch ihre aufregenden Outfits sollten wohl auch so ein kleines bisschen von ihrer unglaublichen Muskelmasse, diesen Muskelbergen, ablenken.
Ja, sie sagte mal, ich trainiere wie ein Mann, wenn die Frage nach ihrem Körperbau und der damit einhergehenden Leistungsexplosion aufkam. Muss man sich auch mal vorstellen, ein Jahr vor Seoul, da hatte ihre Bestzeit über 100 Meter ja noch bei 10,96 Sekunden gelegen. Also fast eine halbe Sekunde unter dem Weltrekord, den sie dann später aufgestellt hatte. Und Dopingtests, gut, die wurden damals auch noch nicht so wirklich rigide durchgeführt. Und kurz nach Olympia, da hat sie dann ja auch ihre atemberaubende Karriere 1988 auch schon beendet.
Ja, gerade die USA, die lagen Griffith Joyner natürlich zu Füßen. Sie liebten dort Geschichten wie ihr Vater hat Flo Jo kaum gesehen. Mit 10 Geschwistern wuchs sie in ärmlichen Verhältnissen auf. Und die größte Leistung ihrer Mutter sei es gewesen, so sagte sie mal, dass keiner von uns Drogen nahm und keiner erschossen wurde.
Ja, und später wurde Griffith Joyner dann Fitnesstrainerin von Bill Clinton. Der Ex-Präsident sagte dann nach ihrem Tod, wir waren beeindruckt von ihrer Schnelligkeit, bewunderten ihr Talent und waren fasziniert von ihrem Stil. Obwohl sie im Mittelpunkt des Weltsports stand, vergaß sie nie, woher sie gekommen war.
Stand jetzt aktuell.
Am Mittwoch endet bei der Radsport-Weltmeisterschaft in Flandern eine große Radkarriere.
Toni Martin, viermaliger Weltmeister im Einzelzeitfahren, wird dann mit 36 Jahren das Rennrad für immer an den Nagel hängen, zumindest für den professionellen Bereich. Denn er weiß, die jüngere Generation, die hat ihn endgültig abgehängt, da kommt er einfach nicht mehr ran.
Ja, auch wenn er im WM-Einzelzeitfahren am Sonntag nochmal Sechster geworden ist, aber das ist natürlich nicht sein Anspruch. Schließlich war er einer der prägenden Figuren der jüngeren deutschen Radsportgeschichte.
Ja, zusammen mit André Greipel zum Beispiel. Auch der Sprinter macht ja jetzt Schluss nach der Saison und Martin Greipel und dazu vielleicht noch Marcel Kittel, der ja vor zwei Jahren schon zurückgetreten war. Die drei, die haben zwischen 2011 und 2017 einfach nur, um mal eine Zahl rauszuholen, satte 30 Etappensiege bei der Tour gefeiert.
Ja, klingt nach einem ziemlichen Aderlass für den deutschen Radsport, aber eine Krise droht trotzdem nicht, denn es kam ja was nach in den letzten Jahren und einige der Fahrer sind ja auch schon längst aus dem Schatten ihrer großen Vorgänger herausgefahren.
Auch wenn sie natürlich ganz andere Fahrertypen sind und auch letztlich ganz andere und ganz eigene Persönlichkeiten sind. Aber wir haben uns mal sechs der Vertreter der neuen deutschen Radsportgeneration, so nennen wir es mal, rausgepickt. Stellen Sie mal kurz vor. Fangen wir doch mal mit Maximilian Schachmann an. 27 Jahre alt, in Diensten von Bora Hansgrohe.
Ja, der deutsche Meister hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und ist längst eine feste Größe geworden, weil er enorm vielseitig ist. Stark in den Bergen, passabler Zeitfahrer und Sprinter. Paris-Nizza hat er bereits zweimal gewonnen und auch die Ardennen-Klassiker zählen zu seinen Lieblingsrennen.
Bei Olympia, da hat er sich allerdings ein bisschen verpokert, aber Das passiert dann eben auch mal. Kommen wir zu Emanuel Buchmann. 2019 hatte er das Podium als Vierter bei der Tour nur ganz knapp verpasst und dann folgte so ein richtiges Seuchenjahr. Stürze, Blessuren warfen ihn zurück, die Corona-Krise kam dazu. Er arbeitete fieberhaft daran, wieder für die Tour zum Podiumskandidaten zu werden. Aber ja, das könnte vielleicht bei ihm auch noch klappen, aber vielleicht kommt ihm da dann auch seine fehlende Explosivität im Vergleich zu Fahrern wie Tadej Pogacar oder Primoz Roglic dann in die Quere. Muss man mal abwarten.
Ja, und gucken wir mal auf Nils Polit von Bora Hansgrohe, langjähriger Trainingspartner von Andy Greipel und hat von Polit gelernt. Seine Qualität ist unbestritten. Kommt er einmal in Fahrt, ist er ehrlicherweise nur noch schwer zu stoppen. Bei der Tour gewann er als Solist eine Etappe. Zuletzt feierte Polit den Gesamtsieg bei der Deutschland-Tour. Seine Stärke kommt vor allem bei den Klassikern zum Tragen.
Und in den Bergen, da fühlt sich Lennart Kemner von Bora Hansgrohe, der 25-jährige Pudel, wohl. Er hat das Rüstzeug für eine Traumkarriere. Radsportliche Qualität ist da und er ist noch smart, er ist eloquent und hat ja auch schon einen Etappensieg bei der Tour auf dem Konto. Also der lässt sich durchaus gut vermarkten. Aber im Frühjahr, da fuhr er viel zu übermotiviert, wurde dann auch krank, konnte jetzt in diesem Jahr nicht bei der Tour starten. Aber das ist auch einer für die Zukunft noch.
Gucken wir mal auf Pascal Ackermann, 27 Jahre jung, vom Team Bora Hansgrohe, ist der Mann, der die Lücke, die Greipel und Kittel gerissen hat, am ehesten noch füllen kann. Er ist Sprinter mit enormem Potenzial. Je zwei Etappen bei Giro und bei der Vuelta zählen zu seinen Erfolgen. Auf einen Start bei der Tour wartet er bislang aber noch vergeblich. Beim deutschen Top-Team Bora Hansgrohe kam er nicht zum Zug und dann kam es zum Knatsch, zum Saisonende, trennen sich dann die Wege. Ackermann wagt beim Team UAE Emirates um Toursieger Tadej Pogacar einen Neuanfang.
Ja, dann kommen wir noch zum Küken. Marco Brenner, 19, vom Team DSM. Er ist die größte Nachwuchshoffnung des deutschen Radsports. Schon als er 16 war, da klopften ja die World Tour Teams bei ihm an. Ein Supertalent, den wollten alle haben. Und er entschied sich dann für DSM, für das er derzeit dann jetzt auch seine erste Profisaison bestreitet. Und beim Bund Deutscher Radfahrer, da gilt er wirklich als eines der größten Talente im Straßenradsport der letzten 10 Jahre, soll aber ganz behutsam erstmal aufgebaut werden.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
WM-Qualifikation bei den Frauen im Fußball läuft. In Spanien stehen 3 Partien des 6. Spieltags auf dem Programm.
Und in der DEL, da empfangen die Adler Mannheim das problembeladene Schlusslicht Krefeld-Pinguine. Und mir fehlt nach 3 Niederlagen und 18 Gegentoren die Fantasie, wie Krefeld da in dem Spiel die rote Laterne abgeben will. Also es riecht nach dem nächsten Debakel für die Pinguine.
Die Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde zur European League der Männer im Handball steigen heute. Asati Polavi gegen die Füchse Berlin und Rhein-Neckar-Löwen gegen Benfica Lissabon.
Die Weltmeisterschaften der Bogenschützen in den USA gehen weiter und im Sportklettern, da läuft ja die WM in Moskau.
Und über all das halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden, vor allem aber auch die Kollegen von Sportradio Deutschland, ganz aktuell und immer dann, wenn ihr einschaltet. Und das ist ganz einfach.
Ja, alle 15 Minuten gibt's da frische News, also solltet ihr eigentlich regelmäßig erwischen. Experten aus meinem Sportpodcast.de Universum tummeln sich da auch und ihr kriegt's, du hast es gesagt, ganz einfach im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und uns bekommt ihr morgen früh wieder ab 7.07 Uhr. Klar, sind wir wieder an eurer Seite mit dem Podcatcher eurer Wahl oder klickt euch auf meinsportpodcast.de.
Freihaus und für Umme, ne? Und Sport für die Ohren rund um die Uhr kriegt ihr bei uns sowieso. Klickt euch einfach mal durch. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.